Erstbegegnungen. Wann haben Sie das zum letzten Mal gehabt? Eine Erstbegegnung. Erstbegegnungen sind manchmal gesteuert, manchmal Zufall. Das weiß man meistens hinterher oder man erfährt es nie. Warum man einem Menschen begegnet ist. Es gibt ja Menschen, die mit Erstbegegnung Geld verdienen, die Menschen zusammenbringen, weil sie auf der Suche sind nach einem Lebenspartner. So, damit kann man eine Menge Geld verdienen, weil es offensichtlich für viele Menschen gar nicht so einfach ist, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und Erstbegegnungen können belanglos bleiben oder tatsächlich das Leben radikal verändern. Beides ist möglich. Und ja, woran das liegt, ist auch manchmal nicht immer eindeutig feststellbar. Können Sie sich an Ihre Erstbegegnung mit Jesus erinnern? Als Sie ihm zum ersten Mal begegnet sind, wie das war? Ob das sofort Auswirkungen hatte oder ob das eine ganze Weile gedauert hat, bis sich da etwas getan hat? Oder vielleicht haben Sie noch nie eine Begegnung mit Jesus gehabt, ich weiß das ja nicht. Vielleicht steht das noch bevor, vielleicht passiert das sogar heute, ich weiß es nicht. Erstbegegnungen, das ist das Thema. Ich habe es jetzt erstmal Berufung und Nachfolge genannt. Ist vielleicht ein bisschen irreführend, man denkt dann so ein bisschen, ja, wie gestaltet man Nachfolge und so weiter. Darum soll es heute gar nicht gehen, sondern in dem Text, der heute vorgegeben ist, geht es schon um Berufung und Nachfolge, aber eigentlich geht es um Erstbegegnungen. Man könnte vielleicht sagen, wenn man die beiden Begriffe verwenden will, Ruf in die Nachfolge. Vorhin wurde es ja schon gesagt, der Text steht in Johannes 1, Vers 35 bis 51. Ich lese ihn einmal vor. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorbeigehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben stehen diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Wie gesagt, in diesem Textabschnitt geht es um eine ganze Reihe von Erstbegegnungen. Erstbegegnungen mit Jesus, und die sind irgendwie ganz unterschiedlich und doch haben sie Gemeinsamkeiten, diese Erstbegegnungen. Da ist Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger. Jesus geht da vorbei und Johannes sagt zu den zwei Jüngern und zu den Menschen, die da sind, siehe, das ist Gottes Lamm. Offensichtlich war das für diese beiden Menschen ein ganz starker Impuls. Sie stellen keine Fragen, sie diskutieren nicht darüber mit Johannes, ob das jetzt stimmt oder ob das wahr sein kann oder was das alles für ein Humbug ist, was er da erzählt, sondern sie machen sich auf den Weg und hören Jesus zu. Was er da gesagt hat, wissen wir nicht. Aber es hat sie irgendwie so beeindruckt oder interessiert, dass sie sagen, also da können wir jetzt nicht einfach so weitergehen. Etwas erfahren wir allerdings schon. Plötzlich dreht sich Jesus um, weil er merkt, die gehen hinter mir her. Und er stellt ihnen ja eigentlich eine ganz normale Frage. Was sucht ihr oder was wollt ihr? Was wollt ihr eigentlich? Und dann kommt diese Antwort, Rabbi, wo ist deine Herberge? Was wollten die eigentlich von Jesus? Sie wollten offensichtlich das Leben mit Jesus teilen oder zumindest noch mehr erfahren als das, was sie bisher gehört haben. Und Jesus, er sagt zwei Worte, kommt und seht. Er lädt sie ein und sagt, klar, kommt mit, kein Problem, kommt mit und schaut euch an, wo ich zu Hause bin, wo ich gerade lebe, wo ich unterwegs bin. Begleitet mich einfach, kommt einfach mit. Und sie gehen mit ihm und sind dann den Rest des Tages bei ihm. Also, diese Menschen waren von dieser Botschaft und von dieser Person von Jesus fasziniert. Sie waren zwar schon lange bei Johannes gewesen, dem Täufer, aber plötzlich, als dieser Jesus da auftauchte, das war irgendwie nochmal was anderes. Und dieser Johannes hat sie ja ausdrücklich hingewiesen auf diesen Jesus. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich das bewusst zu machen. Denn wenn ich möchte, dass Menschen eine Erstbegegnung zu Jesus, mit Jesus haben, dann geht es nicht um mich, sondern dann geht es darum, dass sie Jesus begegnen. Dann geht es nicht in erster Linie darum, was ich alles über Jesus weiß und was ich über alles ihn gehört habe. Das kann ich alles erzählen. Aber das Wichtige ist doch, dass sie Jesus begegnen. Und der Hinweis, den Johannes der Täufer ihnen gibt, ist eindeutig, das ist Gottes Lamm. Wenn man ein paar Verse nach vorne geht, dann steht da, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Im Grunde genommen, die beiden Männer, die das da gehört haben, die werden vielleicht auf ihr Grundproblem direkt angesprochen, Sünde. Da ist einer, der kann dein Leben ändern. Und sie lassen sich darauf ein. Die hätten auch sagen können, ist mir doch egal, Jesus, ja, schön, habe ich jetzt gehört, hat mir 20 Minuten irgendwas erzählt, Ende. War doch nicht so spannend. Ist aber nicht so. Und Jesus, wie geht er mit diesen Menschen um? Er stellt ihnen eine Frage, eine ganz einfache Frage, was wollt ihr? Was wollt ihr? Und als sie dann sagen, wir wollen Gemeinschaft mit dir, wir wollen sehen, wer du bist, wir wollen dich kennenlernen, dann lässt er das zu. Und er sagt, kommt einfach mit. hält ihn keine lange Predigt über irgendetwas und was weiß ich, beweist, dass er der Messias ist mit 10.000 Bibelsprüchen oder was auch immer. Zumindest steht davon nichts, sondern er nimmt sie einfach mit und ja, lässt sie an ihrem Leben, an seinem Leben teilhaben. Sie werden sozusagen seine Begleiter. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass Menschen Begleiter von Jesus werden können und nicht sofort Jünger in dem Sinne, dass sie dafür Jesus irgendwas tun müssen, irgendwie was leisten müssen, den bedienen müssen, ihm hofieren müssen oder sonst irgendetwas, ihm sagen, wie toll er ist und ich weiß nicht, was da alles sein könnte. Nein, sie leben einfach einen bestimmten Zeitraum mit ihnen, der war gar nicht so lange. 10. Stunde, das ist 16 Uhr und dann steht da, den Rest des Tages haben sie mit ihm verbracht. Also nicht so einen ganzen 12-Stunden-Tag, wie man erstmal denken würde. Und diese Erstbegegnung, die hat interessante Konsequenzen. Das geht ja dann weiter. Einer von den beiden, der Andreas, der findet das, was er da erlebt hat, so wichtig, dass er zu seinem Bruder geht, zu Simon. Und er sagt, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden, den, auf den wir schon so lange warten. Diesen Retter Israels. Den Messias, den haben wir gefunden und auch er fängt nicht an, irgendwie lange rumzuerzählen, sondern der bringt ihn einfach zu Jesus. Er führte ihn zu Jesus und Jesus sieht ihn und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Ich weiß nicht, was der da gedacht hat, wenn ich mir das so vorstelle, ich komme da hin und dann sagt mir einer so eine Botschaft, ob er gedacht hat, was soll das denn jetzt? Ich habe da keine Ahnung, was meint er denn überhaupt? Wird uns auch nicht weiter berichtet. Aber offensichtlich sieht Jesus etwas in diesem Petrus, was alle anderen nicht sehen. Also zu dieser Begegnung mit Jesus, zu dieser Erstbegegnung gehört auch, dass Jesus mich so sieht, wie ich bin und dass ich, ja, nicht damit rechnen muss, aber dass es passieren kann, dass er mich genau darauf anspricht. Dass er mich anspricht auf das, was jetzt ist und das, was sein wird. So ist das ja im Grunde genommen hier. Wieder einen Tag später macht sich Jesus auf nach Galiläa und diesmal findet er Philippus, so heißt es in der Luther-Übersetzung, und sagt zu ihm, folge mir nach. Also hier ist keiner, der irgendwie auf Jesus hinweist, keiner, der den zu Jesus hinbringt, sondern da ist einfach Jesus und der begegnet dem und sagt ihm, folge mir nach. Dann wird noch kurz erklärt, wer dieser Philippus ist, wo er herkommt, dass er in derselben Stadt wohnt wie Andreas und Petrus. Mehr erfahren wir gar nicht und trotzdem hat das dieselbe Konsequenz wie bei den anderen beiden. Der geht los und geht zu Nathanael, den er offensichtlich kennt, und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael, das ist ein Skeptiker. Der hat ein unglaubliches Bibelwissen. Der hat genau verstanden, was ihm da gesagt wurde. Aber er hat eine ganz einfache Frage oder eine ganz einfache Aussage. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also dieses Kaff da kann nichts Gutes rauskommen. Und Nazareth irgendwie... Nach meinem Kenntnisstand kommt da nichts Gutes und schon gar nicht der Messias. Die Bibel ist da ganz anders irgendwie, die ich kenne. Da ist nicht von Nazareth die Rede. Und dieser Philippus hat irgendwie schon was gelernt. Er sagt nämlich auch einfach, komm und sieh. Komm einfach mal mit, guck dir das an, begegne mal diesem Jesus und dann bilde dir ein Urteil. Und ich glaube, dass das für uns eine Hilfe sein kann, wenn wir Skeptikern begegnen. Natürlich können wir versuchen, auf ihre Argumente einzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist bestimmt nicht verkehrt, aber am Ende ist es, glaube ich, wichtig, diese zwei Worte zu sagen: Komm und sieh. Lass dich doch mal darauf ein. Komm doch mal mit und schau dir das an. Und dann kannst du immer noch sagen: Alles Quatsch. Glaube ich nicht. Was auch immer. Und Jesus sieht dann diesen Nathanael kommen und sagt: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Also das ist einer, der seinen Glauben wirklich ernst nimmt. Das ist nicht irgendwie so eine Karteileiche in der Gemeinde oder in der Kirche oder in dem Volk Israel. Der Glaube, das ist bei dem ganz wichtig und der kennt sich auch aus. Und der weiß auch genau, was er sagt und worüber er redet, und er erzählt nicht irgendetwas, was falsch ist. Nathanael ist erstaunt und fragt: Woher kennst du mich? Und Jesus sagt: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und das überzeugt den Nathanael. Du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Du bist der, der mich kennt, der mich ganz genau kennt. Und das kann nur jemand, der Gottes Geist hat. Und das muss stimmen, dass du dieser Messias bist, Gottes Sohn, der König von Israel. Tja, man könnte sagen, ja, irgendwie die Fakten haben ihn überzeugt. Dieses Erlebnis hat ihn überzeugt. Und ja, eigentlich könnte das jetzt hier zu Ende sein, aber Jesus reicht das nicht. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Also du glaubst aufgrund dieses Erlebnisses, aufgrund einer Tatsache. Wenn es die nicht gäbe, dann würdest du immer noch nicht glauben, dass ich der Messias bin. Und Jesus, so wie vorhin schon bei der anderen Begegnung, macht eine ganz neue Perspektive auf und sagt: Du wirst noch was viel Größeres sehen als das, was du da gerade erlebt hast. Und er erinnert ihn an etwas, was er gut kennt. Wahrlich, ich sage euch, und dann redet er jetzt nicht nur ihn an, sondern auch die anderen, die dabei sind: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Mal ehrlich, wer von Ihnen hat das schon mal gesehen? Ich nicht. Was soll das? Also Jakob hat diesen Traum gehabt, ja. Und dieses Bild mit der Leiter wird auch an anderen Stellen in der Bibel verwendet. Aber was will Jesus diesem Nathanael und den anderen sagen? Was ist denn jetzt das Größere als das, was sie jetzt erlebt haben in dieser Erstbegegnung mit Jesus? Wenn man sich diese Geschichte nochmal durchliest im ersten Buch Mose, dann ist ja Jakob gerade geflohen auf der Flucht und schläft da, und dann hat er diesen Traum, und als er dann am nächsten Morgen aufwacht, dann wird berichtet, wie er das Ganze irgendwie deutet, was er da erlebt hat oder was das für ihn bedeutet. Und er bekommt auch Zusagen von Gott, ja, dass er Nachkommen haben wird, dass er ein Land bekommen wird. Und ich glaube, die für ihn wichtigste Zusage in dieser Situation war: Ich werde mit dir sein, auch auf dieser Flucht. Und ich glaube, das ist das, was Jesus den Menschen damals sagen wollte. Du wirst noch was viel Großartigeres erleben. Du wirst erleben, dass ich immer bei dir bin. Egal wie deine Lebensumstände sind, ich werde immer da sein, und du wirst das auch spüren. Es wird nicht so sein, dass du das gar nicht merkst, obwohl interessanterweise Jakob ja in dieser Geschichte sagt: Ich wusste nicht, dass Gott an diesem Ort ist, sondern baute einen Altar. Und so ist das bei Gott. Manchmal wissen wir gar nicht oder vergessen es, dass Gott an diesem Ort ist und trotzdem ist er da. Ja, die Jünger oder die Menschen, von denen hier die Rede ist, die sind noch gar nicht richtige Jünger, so wie wir das verstehen. Sie hatten eine Erstbegegnung mit diesem Jesus. Und diese Erstbegegnung hat sie dazu gebracht, ja, mit Jesus weiterzuleben. Und das macht mir eigentlich Mut, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, nimmt das irgendwie so ein bisschen den Druck raus, dass ich jetzt schaffen muss, dass die sich bekehren. Vielleicht ist da noch ein ganz langer Weg, nein, ganz sicher ist das ein längerer Weg gewesen. Und sie haben noch einiges erlebt mit diesem Jesus. Einige Dinge, viele von ihnen haben auch diese gewaltigen Wunder erlebt, von denen wir manchmal uns wünschen, wir würden sie erleben. Das haben sie erlebt. Und dann sind sie tatsächlich in einem längeren Prozess zu Nachfolgern von Jesus geworden. Trotzdem hat diese Erstbegegnung sie dazu, wie soll ich das nennen, einen Impuls gegeben in ihrem Leben. Und sie haben diesen Schritt gewagt und gesagt, ja, wir glauben, wir vertrauen darauf, dass das der Messias ist und deswegen wollen wir mit diesem Jesus unser Leben weiter gestalten. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das immer besser lernen, wie man an diesen Geschichten, an diesen kurzen Begegnungen lernen kann, dass es nicht eine Methode, einen Weg gibt, wie Gott Menschen begegnet, sondern dass es ganz viele gibt. Dass wir aber schon, so wie Johannes der Täufer und die anderen, die Aufgabe haben, andere Menschen diese Begegnung zu ermöglichen, soweit das in unserer Macht steht. Und dass uns völlig klar ist, unsere Worte, unsere Taten, was wir da sagen, den Menschen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Begegnung mit Jesus. So ist es bei allen, die ihm begegnen. Die führt dazu, dass sie zu einer Begegnung mit Jesus kommen. Das nimmt mich einerseits schon in die Pflicht, zu sagen, ja, ich möchte ermöglichen, soweit es in meiner Macht steht, dass andere Menschen Jesus begegnen. Es nimmt mir aber auch den Druck. Ich muss sie nicht zu Jüngern machen. Ich muss sie nicht zu Nachfolgern machen. Es reicht, wenn sie Jesus begegnen. Dann können sie selber entscheiden, was sie tun wollen. Dieses Komm und Sieh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist meine Aufgabe. Komm und Sieh. Vielleicht komm und Sieh auch in meinem Leben, hab Teil an meinem Leben kommen, wie ich mein Leben glaube, mein Glauben lebe, umgekehrt. Aber das Entscheidende ist immer, dass sie Jesus begegnen. Der verändert ihr Leben und nicht ich. Und dass das passiert und dass das möglich ist und dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt als diese Handvoll Möglichkeiten, die in dem kurzen Text beschrieben sind, ich glaube, das würden wir relativ schnell erkennen, wenn hier mal jeder von seiner Erstbegegnung mit Jesus erzählen würde. Und ich wünsche allen, die diese Erstbegegnung noch vor sich haben, dass sie bald stattfindet. Und ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, diese Erstbegegnung zu ermöglichen, soweit wir das können. Und dass wir uns, dass Gott uns davor bewahrt, zu meinen, wir müssten Menschen bekehren, dass macht Jesus. Und das, was wir dann an Größerem erleben, auch darüber könnten viele hier im Raum viel erzählen, wie Jesus ihr Leben verändert hat nach dieser Erstbegegnung, was alles anders geworden ist in ihrem Leben. Und das nächste Lied, was wir gleich singen werden, das handelt davon. Amen.